Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen beim Geburtsgeschichten-Podcast. Allererst einmal möchte ich mich sehr herzlich bei euch bedanken für all die lieben Nachrichten und Glückwünsche, die mich erreicht haben zu meiner Schwangerschaft. Ich habe mich sehr gefreut und ich werde auch weiterhin sowohl auf Instagram als auch hier im Podcast ab und zu mal kleine Einblicke geben zu meiner Schwangerschaft. Aber heute geht es erst einmal um Lena, die von ihrer Schwangerschaft und Geburt erzählt. Lena wurde schon früh in ihrem Leben mit Endometriose diagnostiziert, hatte insgesamt 4 OPs, hatte mit Anfang 20 eine Eileiterschwangerschaft, ist dann ein paar Jahre später wieder schwanger geworden, hatte dann eine recht turbulente Schwangerschaft und auch nicht die einfachste Geburt und dann auch ein herausforderndes Wochenbett, weil ihr Baby permanent geschrien hat. Lena nimmt uns sehr detailreich auf diese Reise mit und erzählt vor allen Dingen, wo sie Hilfe bekommen hat. Zum einen erwähnt sie die Familienhebamme, die sie betreut hat, die sie über die frühen Hilfen gefunden hat, aber auch die Schreibabyambulanz, bei der sie Unterstützung gefunden hatte. All die Dinge verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes für diejenigen, die dort Hilfebedarf bei sich selber sehen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Hallo Thea, danke schön fürs Zuhören erstmal, ne?
Ja, sehr gerne. Lena, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, also ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich habe eine kleine Tochter, die ist gerade 2 geworden. Und mein Mann und ich, wir leben so zu dritt unser junges Familienleben gerade. Genau. Mit Oma und Opa und allem drum und dran, die sich auch noch sehr gerne um die Kleine mitkümmern.
Ah, das ist immer super, wenn man Familie und Support in der Nähe hast.
Auf jeden Fall.
Wo du schon die Großeltern angesprochen hast, was weißt du von deiner eigenen Geburt? Was haben dir deine Eltern oder auch deine Mutter von deiner Geburt erzählt?
Ja, also meine Mutter hat mir das schon sehr detailreich erzählt. Also ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin in der ehemaligen DSSR geboren. Also Sowjetunion. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu spät, also ungefähr eine Woche oder so, nach dem ET gekommen bin. Es war Winter und meine Mutter meinte, sie hat noch alles bis zum Ende gemacht. Also die wurden damals auch nicht irgendwie geschont. Es gab keinen Mutterschutz bei den Frauen damals. Sie war auch noch auf dem Feld arbeiten und ja, hat das Haus gewischt und alles sauber gemacht und dann platzte die Fruchtblase und mein Opa hat sie ins Krankenhaus gefahren. Meine Oma war damals auch tätig in der Geburtshilfe. Die hat vielen Frauen auch so geholfen mit Medizin. Also sie war jetzt keine Ärztin, aber sie war eine Krankenschwester, die sich auch in der Geburtshilfe tätig gemacht hat und hat mir dann auch mit im Kreis halt mit auf die Welt geholfen. Es war eine natürliche Geburt, das weiß ich. Und es war auch ein Dammschnitt nötig, das meinte Mutter. Meine Mutter. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Saugglocke gab oder nicht, aber so war das dann, ja.
Spannend, ja, zu Dammschnitt.
Und
Saugglocke kommen wir dann später auch nochmal bei dir.
Was ich halt auch noch weiß, ist, das ist auch dieses Typische gewesen, dass man damals die Kinder von der Mutter erstmal weggenommen hat. Dann wurde ich ganz fest irgendwie eingepackt. Dieses Pucken oder so haben die damals, glaube ich, auch schon gemacht. Und dann gab es halt einen Saal, wo die Kinder dann alle da so in ihren Bettchen gelegen sind und geschrien haben und alle 3 oder 4 Stunden zur Mutter gebracht wurden und an die Brust gelegt wurden. So, ne? Das ist so das, was mir noch hängen geblieben ist.
Ja, das ist auch gut, dass sich das wenigstens bei uns mittlerweile geändert hat, dass die Kinder direkt bei den Eltern sind.
Gott sei Dank, ja, wirklich. Ja.
Bevor wir mit
Ja.
deiner Schwangerschaft und Geburt anfangen, hast du ja noch ein bisschen eine Vorgeschichte mit Endometriose. Magst du da vielleicht kurz erzählen, wann das bei dir ein Thema wurde und wann du diagnostiziert worden bist?
Ja, genau. Also ich habe wie alle jungen Mädels irgendwann mit 14, 15, 16 so mit 15 die Pille bekommen, weil ich halt starke Regelblutungen hatte, um das zu regulieren. Und dann so circa mit 18, 19 wurde das dann immer schlimmer und immer schmerzhafter. Und dann wurde auch bei einer Kontrolluntersuchung eine Zyste bei mir festgestellt am
Ganz kurz,
Eierstock.
ganz kurz. Du hast die Pille
Und
genommen und hattest trotzdem starke Blutungen und starke Schmerzen, trotz Pilleneinnahme.
ja, immer mal wieder, ja.
Okay.
Ich habe die aber auch nicht immer komplett durchgenommen, weil ich habe das für mich auch manchmal, ich habe das nicht eingesehen, weil ich hatte dann auch keinen Freund und habe mir so gedacht, warum muss ich denn jetzt jedes Mal eine Pille nehmen, ne? Und habe die dann mal mehr, mal weniger, also unregelmäßig genommen, ne?
Ja.
Und
Okay.
deswegen, genau. Ja, und dann wurde eben diese Zyste im Ultraschall damals zu einer Routineuntersuchung festgestellt. Und es war vom Arzt her aber so, dass er gesagt hat, ach, das ist einfach nur eine Zyste, die geht in 3, 4 Monaten wieder weg. Ich hatte da aber ein komisches Gefühl bei. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich damit nicht ausgekannt. Ich wusste nur, also irgendwas stimmt mit dieser Zyste nicht. Und habe dann gegoogelt, Schmerzen und starke Periode und so. Und dann bin ich irgendwie per Zufall auf eben dieses Thema Endometriose gestoßen und habe dann mich schlau gemacht. Und wir hatten in der Stadt, in der ich lebte, in der Nähe eine Großstadt mit einem großen Endometriosezentrum, mit einem Professor, der das gut operieren konnte, und habe mich dann da einfach mal angerufen, habe gesagt so und so, und die haben mich dann auch drangenommen, habe einen Termin bekommen. Er hat dann einmal einen Ultraschall gemacht und gesagt, ja, das muss direkt operiert werden. Das ist eine Endometriosezyste und die wird auch von alleine nicht verschwinden. Und die war sehr, sehr groß. Ja, da musste dann auch also während der OP dann der linke Eierstock war es, der musste einmal aufgeschnitten werden, ausgehöhlt, also die Zyste rausgeschabt und dann wieder verschlossen, also vernäht wurde der dann wieder, und dann halt etliche Endometrioseherde. Und diese OPs haben sich dann immer wieder so alle 1, 2 Jahre wiederholt mit den Zysten und den Schmerzen.
Wie viele OPs hattest du insgesamt?
Ja. Und also es ist ein bisschen schwierig einzugrenzen, weil es ist schon sehr lange her und es war wirklich immer mal wieder. Ich habe das schon, ich glaube, es waren 4 OPs. Ja, 4 OPs
Okay.
insgesamt und dann auch eine Eileiterschwangerschaft leider. Es war aber so, dass der Eileiter noch gerettet werden konnte. Also ich habe es relativ früh auch gemerkt und es wurde auch dadurch, dass ich ja immer wieder diese Endometriose-Untersuchungen hatte, ganz früh festgestellt, und direkt gehandelt auch. Deswegen hatte ich da auch irgendwie Glück im Unglück.
Wie war das für dich
Ja.
emotional, diese Eileiterschwangerschaft?
Ja, es war. Es hat eigentlich so gar nicht in mein Leben hineingepasst und deswegen, ich war auch noch sehr jung und deswegen hat sich das für mich jetzt nicht schlimm angefühlt. Also es hat sich für mich nicht so angefühlt wie vielleicht für andere Frauen, die wirklich ganz doll einen Kinderwunsch haben und für die das ganz emotional auch ist. Für mich war es einfach nur, ich war froh, dass es nicht irgendwie einen Schaden angerichtet hat. So hart sich das jetzt anhört, aber für mich war es in dem Moment gut, so wie es gekommen ist. Auch nach dieser OP wurde mir dann aber gesagt, dass es für mich wirklich mittlerweile mit den ganzen OPs und den Verwachsungen sehr schwer wird, ein eigenes Kind zu bekommen auf natürlichem Wege. Und wenn, dann ist das Risiko sehr hoch, dass es eben nochmal zu einer Eileiterschwangerschaft kommt. Und deswegen wurde mir dazu geraten, wenn ich irgendwann Kinder bekommen möchte, es gar nicht erst auf natürlichem Wege zu probieren, sondern vielleicht direkt zu versuchen, mit einer Insemination oder also auf jeden Fall in einem Kinderwunschzentrum direkt anzufangen. So wurde mir das dann gesagt, dass es auf natürlichem Wege schwer wird.
Okay, aber dann
Ja.
kam
Und
alles
das war dann doch sehr
andere.
schlimm für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann kam ja doch alles anders. Du bist dann doch natürlich schwanger geworden. Wie war das dann für dich, wieder einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen zu halten?
Ja, also das war erstmal komplettes Unglauben. Also ich habe das nicht realisieren können, dass ich jetzt wirklich schwanger geworden bin und das auf natürlichem Weg und auch vor allem ohne überhaupt irgendwie an das Thema Kinderwunsch zu denken oder so, ne? Also das war, mein Mann und ich hatten uns frisch kennengelernt und deswegen, es war so, dass das jetzt schon, ohne dass wir es geplant hatten, einfach so über uns gekommen ist, das war wirklich schwer zu realisieren. Und das hat mir dann so gezeigt, so, das ist jetzt einfach so ein Zeichen, so ein Geschenk, das wir bekommen haben. Und egal wie schwer es ist und egal wie sehr man jetzt in diesem Moment sich fragt, so, wie konnte das passieren? Eigentlich ist es ja nur was total Schönes so, ne? Aber das war halt, der Weg bis dahin war halt schwer, ja.
Hattest du gerade in den ersten Wochen vielleicht wieder Angst vor einer Eileiterschwangerschaft?
Ja, sehr. Also das war erstmal das beherrschende Thema dann, nachdem ich das realisiert hatte, dass ich wirklich schwanger bin. Auch direkt erstmal bin ich zum Frauenarzt gegangen. Die hat auch direkt einen Ultraschall gemacht, aber es war halt noch so extrem früh, dass man da noch nichts sehen konnte. Und das war halt so auch das Problem, dass es halt viel zu früh war, um was zu sehen. Dadurch habe ich mich dann natürlich total verrückt gemacht und die Frauen Ärztin, die meine Vorgeschichte kannte, die war dann natürlich auch total alarmiert, dass wir jetzt da irgendwie versuchen müssen, diese Eileiterschwangerschaft auszuschließen. Und ich hatte eigentlich dann auch im Kopf schon, okay, es ist wieder eine Eileiterschwangerschaft und wurde dann aufgrund dessen auch ganz früh schon zu einer Feindiagnostik. Also die hatte das mit in der Praxis, einen Arzt, der das irgendwie gemacht hat, mit so einem hochsensiblen Ultraschallgerät. Und da wurde ich dann eben schon ganz früh in der, ich glaube, 5. oder 6. Woche hinüberwiesen. Und der hat dann aber auch im Ultraschall nur einen kleinen schwarzen Punkt gesehen und sonst gar nichts. Also es war auch kein Embryo, aber es wie denn auch? Man kann ja in so einem frühen Zeitpunkt noch kein Embryo sehen. Und dann meinte er, ja, sie müssen in 2, 3 Wochen erst nochmal kommen. Und da war ich dann auch nochmal und dann wurde auch ein Herzschlag gesehen und der Embryo, der konnte auch festgestellt werden, also dass da alles in Ordnung ist. Und das war dann auch eine totale Erleichterung. Also das war schon, ja. Aber es war. Also ich nochmal würde ich das nicht nochmal so machen. Da würde ich selber von Anfang an erstmal bis zur 8. Woche oder so mindestens warten, bis ich zum Frauenarzt gehe.
Ja. Wie hast du dich
Ja, weil
denn
das war.
sonst gefühlt in diesem ersten Trimester? Wie ging es dir körperlich?
Ja. Das war halt dann das Nächste. Da ging es dann weiter mit extremer Übelkeit. Beziehungsweise das war auch eigentlich eher so der Grund, warum ich angefangen habe, warum ich überhaupt einen Schwangerschaftstest gemacht hatte, dass diese Übelkeit so plötzlich aus dem Nichts schon sehr früh kam bei mir. Und das hat sich dann eben weitergezogen, sehr lange und sehr heftig habe ich mich immer wieder erbrochen und konnte nichts zu mir nehmen. Es war noch nicht ganz so schlimm, dass man jetzt irgendwie von einem Elektrolytmangel sprechen konnte, aber es war dieses, auch psychisch, es war einfach total belastend, weil man hat ja Hunger, man will ja dann doch irgendwie auch was zu sich nehmen, man weiß, man hat ein Kind im Bauch, dieses Kind braucht Nahrung, ich brauche Nahrung, aber man kann halt einfach nicht, weil einem so schlecht ist. Und das war schon echt heftig und es ging auch sehr, sehr lange mit der Übelkeit, ja. Und eine Sache war dann halt noch, die kam, das war dann nach diesem Termin, nachdem wir den Herzschlag sehen konnten und ich wusste, es ist alles in Ordnung mit dem Kind, gab es auch anderen Stress einfach, auch mit der Übelkeit und so. Und wie geht jetzt die Zukunft weiter? Wie richten wir jetzt unser Leben aus? Es war viel Diskussion und so. Und da hatte ich dann auf einmal morgens ganz viel Blut. Ne? Und also ich bin aufgewacht, bin auf die Toilette gegangen und habe dann überall Blut in der Unterhose gehabt. Und da war dann so der nächste Punkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, jetzt ist es gelaufen mit der Schwangerschaft, jetzt ist es vorbei.
In der
Und
wievielten
bin
Woche warst du
dann,
da?
das war eben kurz nach dieser Diagnose, nach der Feststellung des Herzschlags. Also
Okay,
es
also
war achte
achte,
Woche,
neunte Woche, ja.
achte, neunte Woche, genau, ja. Und dann natürlich, meine Eltern haben mich in das Auto gepackt. Ich war zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern übers Wochenende und direkt in die nächste Uniklinik gefahren. Und es war halt auch noch Corona dazu. Ja, und bin dann da gestanden, blutend, heulend, total fertig mit den Nerven. Musste dann da irgendeinen Fragebogen ausfüllen und meine Mutter durfte nicht mit. Also ich musste dann da ganz alleine hoch in die Station laufen und ja. Dann war ich auf diesem, dann kam mir schon eine Schwester entgegen, die hat mich dann entgegengenommen, hat mich dann auch total lieb beruhigt und erstmal meine Hand gehalten. Und der Arzt kam dann auch direkt und meinte, ja, wir gucken jetzt nach, beruhigen Sie sich, es muss noch nicht heißen, dass irgendwas passiert ist. Und ich aber schon durch diese ganzen schlechten, negativen Erfahrungen im Vorfeld, ich hatte schon eigentlich irgendwie abgeschlossen mit dem Thema Schwangerschaft in dem Moment. Und dann hat der Arzt halt eben den Ultraschall gemacht und dann hat er gesagt, es ist alles gut, das Herzchen schlägt, Ihr Baby ist da, machen Sie sich keine Sorgen. Und in dem Moment sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, ne? Das werde ich nie vergessen, diesen Moment. Das war, ja, das war sehr schön, das dann zu hören.
Wurde
Ja,
eine
habe aber
Ursache
dann natürlich
gefunden?
trotzdem weiter Angst gehabt.
Wurde eine Ursache gefunden für die Blutung?
Ja. Ja, also es war ein Hämatom in der Gebärmutter, in der Nähe des Kindes eben auch. Und das war halt dann, das hatte dann eine Blutung ausgelöst. Man konnte nicht genau sagen, warum. Die meinten wohl, dass sowas öfter auch mal vorkommen kann. Und man kann dann nichts machen, außer abzuwarten, ne? In so einem frühen Stadium sowieso. Das hat dann, ich glaube, ich war dann eine Woche in der Klinik gelegen, auch komplett alleine, komplett abgeschottet von der Außenwelt, unter Corona, kein Besuch, nichts. Und ja, dann bin ich da gelegen und irgendwann ist die Blutung dann ein bisschen besser geworden und noch ein bisschen besser. Und irgendwann war es dann so, als ich dann blutungsfrei wurde, ich dann eben entlassen. Ja.
Wurde in der Zeit täglich ein Ultraschall gemacht, um zu schauen, ob der Herzschlag da
Ja.
ist?
Ja, genau. Also es wurde jeden Tag auch geguckt. Es wurde auch jeden Tag, die Schwestern sind jeden Tag reingekommen und haben gemeint, wenn ich auf Toilette gehe, soll ich rufen, damit die den Blutfluss und die Binden kontrollieren und den Blutfluss einschätzen können, wie stark es blutet.
Das heißt, du hattest ein sehr turbulentes erstes Trimester. Ging es dir dann irgendwann besser mit der Übelkeit und konntest du dich irgendwann in diese Schwangerschaft auch rein entspannen?
Ja, also so, ich würde sagen, ab dem sechsten, siebten Monat war das dann so, im sechsten Monat habe ich tatsächlich noch meine Abschlussprüfung von meiner Ausbildung gemacht, die ich dann bestanden hatte. Und da war dann erstmal das Kapitel meiner Ausbildung dann auch, Gott sei Dank, so, das war dann aus meinem Kopf draußen. Und dann konnte ich mich auch erst wirklich so darauf konzentrieren, so, dass ich jetzt so mein weiteres Leben plane mit meinem Mann, ne? Wie geht's jetzt weiter? Dann in eine Wohnung umgezogen und genau, dann haben wir so auf das Kind gewartet. Es war aber zwischendurch auch immer noch so, dass ich habe dann ziemlich starke Rückenschmerzen bekommen, konnte mich auch irgendwann gar nicht mehr so gut bewegen und so, der genaue Grund wurde auch nicht gefunden. Ich habe dann eben Massagen verschrieben bekommen. Ja, sonst der Rest der Schwangerschaft war dann, dass ich dann so ein bisschen mit frühzeitigen Wehen zu kämpfen hatte. Da war ich dann auch noch einmal in der Klinik. Die waren aber wohl nicht muttermundwirksam. Also es waren einfach wahrscheinlich Übungswehen, die ja sehr dolle für mich in dem Moment waren. Und genau, so in zum Ende der Schwangerschaft hin hatte ich dann auch noch einen verkürzten Gebärmutterhals. Aber das war auch so, dass die Hebamme dann gesagt hat, so jetzt erstmal schonen. Bin dann viel im Bett gelegen oder viel auf der Couch gelegen, dass ich mich nicht mehr so viel anstrenge. Und so dann ab 2 Wochen vor der Geburt hat sie dann auch gemeint, so da kannst du dann auch langsam spazieren gehen und dich ein bisschen mehr bewegen und so, weil da ist es dann auch nicht mehr schlimm, wenn sie dann kommt. Ja.
Wie hast du dich denn in der Zeit auf die Geburt vorbereitet und hattest du neben der ärztlichen Betreuung auch noch eine Hebamme?
Ja, genau. Also ich hatte eine Hebamme. Das war auch per Zufall, dass ich überhaupt noch eine bekommen habe, weil ich bin ja, wie gesagt, umgezogen. Ich bin in ein anderes Bundesland umgezogen. Und habe dann im Vorfeld schon bei meiner Frauenärztin angefragt, bei meiner zukünftigen Frauenärztin dann, ob die eine Hebamme wüsste. Und sie meinte, das ist gar kein Problem. Sie müssen sich keine suchen. Wir haben bei uns in der Praxis eine Hebamme. Und diese Hebamme übernimmt sie dann. Also sie hat dann auch Platz und Zeit für sie. Und dann habe ich mir über das Thema dann keinen Kopf mehr gemacht. Für mich war nur wichtig, dass ich unbedingt eine habe, dass ich auch dann diese Nachbetreuung habe. Ich habe mich einfach dann sicherer gefühlt, wenn ich eine Hebamme habe. Und diese Hebamme hat dann auch mit mir dieses Erstgespräch gemacht, einen Termin gemacht. Da bin ich dann in die Praxis gekommen zu meiner Frauenärztin. Und es hat absolut nicht gepasst mit ihr. Also es war wirklich, ich habe mich bei ihr nicht aufgehoben gefühlt. Sie war zwar an sich ganz lieb und nett, aber es war nicht so dieses Gefühl, was ich haben wollte. In so einer intimen Zeit brauche ich jemanden, der einfach so sich gut anfühlt, ne? Ich weiß nicht, wie ich es anders gerade sagen soll, ne? Ja. Und bei ihr war es halt nicht so und meinte dann auch, sie hat Probleme mit dem Knie und sie kann dann auch keine Treppen gehen, deswegen in welchem Stock ich denn wohne, ob ich einen Aufzug in der Wohnung habe. Und da habe ich mir dann auch gedacht, so ja, also ich habe Treppen. Es ist halt im ersten Stock, aber trotzdem sind da 2 Treppen und das habe ich dann nicht so ganz verstanden und habe dann auch relativ schnell dann versucht, nach einer neuen Hebamme Ausschau zu halten. Nur war das dann in der 20. Woche halt, die waren alle voll. Also die haben mich dann nicht mehr nehmen können. Ne? Und habe dann auch irgendwie ein bisschen Angst gehabt, dass ich dann komplett ohne Hebamme dastehe. Und dann habe ich aber, Gott sei Dank, weil ich durch diese ganze psychische Belastung und auch teilweise noch schwierige Familiensituationen, war ich bei den frühen Hilfen. Das ist eine Organisation, die sich um junge Mütter und schwangere Frauen kümmert und unterstützt mit Elterngeldanträgen oder bürokratischen Dingen oder einfach auch so zum Sprechen einfach da sind. Und diese Familienhebamme, die ich da bekommen hatte, die hat mir dann eben eine Hebamme empfohlen, die im Vorfeld dann für mich da sein kann. Die ist gerade eben aus ihrer Elternzeit gekommen und hatte Gott sei Dank noch Kapazitäten. Da habe ich dann direkt angerufen und habe dann auch direkt, bin bei ihr direkt untergekommen. Und die war wirklich ganz, ganz toll. Und ich muss auch echt sagen, diese Hebamme hat mir, mein Stillen gerettet. Also ohne sie hätte ich nicht gestillt oder nicht stillen können, ja.
Ja, da kommen wir dann vielleicht
genau, stimmt, das war vorgegriffen, ja.
Genau. Du hattest gesagt, du bist umgezogen, das heißt, wart dann auch in einer neuen Stadt. Wie hast du den Geburtsort ausgewählt und wie hast du dir die Geburt vielleicht auch vorgestellt im Vorfeld?
Ja, also die Geburt an sich war für mich so etwas, was ich unbedingt erleben wollte. Also das war schon immer für mich so ein Traum, wegen dem Kinderwunsch-Thema und diesem ganzen schwierigen Endometriose-Sachen, dass ich gesagt habe, so, ich will das unbedingt wissen, als Frau ein Kind zu gebären, wie sich Wehen anfühlen. Ich hatte auch Angst vor den Schmerzen, aber es war für mich so eher so Neugier da drauf. Und dementsprechend wollte ich halt auch, dass alles so natürlich wie möglich passiert und halt auch nach meinem Wunsch. Ich habe mich auf die Geburt dann auch so vorbereitet, dass ich dann halt viele Geburtsberichte mir angesehen habe. Natürlich auch über YouTube so Dinge wie positive Geburtsberichte. Das war mir halt wichtig, dass ich mir keine Horrorgeschichten anhöre. Habe dann auch einen Geburtsvorbereitungskurs machen können. Das war dann aber zu Corona-Zeiten sehr schwierig. Es wurde dann als Elternvorbereitungskurs getarnt, weil ja, dann irgendwann war es ja so, dass man dann auch keine Versammlungen und nichts mehr machen durfte. Und diese Kursleiterin hatte das dann irgendwie so verpacken können, dass wir diesen Kurs noch machen können. Und das war aber eher ein, also es war auch ein bisschen Geburtsvorbereitungskurs, aber eher war es so ein, wie geht's mir nach der Geburt und was mache ich, wenn das Kind schreit? Wie bereite ich mich allgemein auf das Thema Elternsein vor? Und das war mir in dem Moment noch nicht ganz so klar, was das dann bedeutet, eben alles, ne? Deswegen war dieser Kurs so für die Geburt an sich nicht ganz so wertvoll und praktisch. Ja, und ich habe dann halt zwei Hebammen auf Instagram tatsächlich, habe ich gefunden. Die haben so ein bisschen die Instagram-Community mitgenommen zum Thema Kreißsaal und Geburtsvorgang und so weiter. Und diese Hebammen, die waren eben in der Nähe, haben in dem Krankenhaus gearbeitet, das bei uns in der Nähe war, per Zufall. Und deswegen habe ich dann für mich gesagt, okay, ich möchte in diesem Kreißsaal, in diesem Krankenhaus entbinden.
Ah, cool. Wann
Ja,
ging denn dann
ja.
die Geburt los? In der wievielten Woche warst du und wie wusstest du, jetzt geht's los?
Ja, also das war, das weiß ich noch ganz genau, 37 plus 5, weil mir gesagt wurde, ich kann eben nur ab der 38. Woche, ab der vollendeten 38. Woche in dieser Geburtsklinik entbinden, sonst hätte ich in die nächste größere, in die Uniklinik gehen müssen, weil das dann ja offiziell immer noch als Frühgeburt gilt. Und genau, ab dem Zeitpunkt hat dann auch meine Hebamme mir dann das Go gegeben, dass ich dann auch ein bisschen spazieren gehen darf, mich bewegen darf und so weiter, was ich dann auch gemacht habe und bin dann los, habe meinen Spaziergang gemacht, schnaufend im Hochsommer und habe dann schon so gemerkt, okay, es zieht so ein bisschen im Rücken. Ich habe aber die Tage und die Wochen davor ja immer wieder auch schmerzhafte so Übungswehen oder Senkwehen gehabt. Da hatte ich mir jetzt nichts bei gedacht und bin dann eben wieder nach Hause geschnauft. Und ich weiß noch, ich habe davor den Tag dann aber auch wirklich so dringend das Gefühl gehabt, ich muss noch aufräumen. Also ich muss noch die Wäsche fertig waschen und aufhängen und den Wäschekorb leer machen und die Spülmaschine komplett sauber aufräumen. Das war einfach so ein inneres Bedürfnis von mir, so ein Drang hatte ich dazu einfach. Und ja, dann bin ich halt abends ins Bett, beziehungsweise habe dann abends schon wieder gemerkt, okay, da kommt irgendwie so ein Ziehen ins Becken, in den Rücken und habe dann auch die Wehen so ein bisschen also für mich waren es noch keine richtigen Wehen, aber ich wusste es halt auch nicht so einzuschätzen, habe das dann getrackt und es waren dann so alle 10 Minuten mit der App und habe dann zwischendurch auch mal wieder so eine Meldung bekommen, dass ich mich schon mal darauf vorbereiten soll, dass es bald losgehen könnte. Habe mir nichts dabei gedacht, bin ins Bett und bin dann nachts um 3 oder halb 4 war es, glaube ich, morgens aufgewacht, weil es nass war alles im Bett. Ja, und dann auf die Toilette, im Halbschlaf bin ich eben so tropfend aufs Klo gegangen und dachte mir, ja, ich habe mich eingepinkelt, ne? Also dachte mir dann schon so werde ich jetzt undicht, ne? Aber nee, das hat dann auch nicht aufgehört. Und das war dann so für mich das Zeichen, okay, also das muss jetzt eigentlich die Fruchtblase sein, weil ganz so inkontinent nennt, kann man ja dann auch noch nicht werden in der ersten Schwangerschaft, hoffe ich. Ja, und dann habe ich im Kreißsaal angerufen, dann eben Bescheid gegeben, dass es tropft. Es ist aber auch nicht komplett geplatzt, es hat einfach nur so ein bisschen vor sich hingetropft. Und die meinten dann so, ja, ich könnte mich mal langsam so in Richtung Kreißsaal bewegen. Hab dann meinem Mann Bescheid gesagt und dann sind wir losgefahren und es waren aber auch noch keine Wehen da, also keine, nichts, so wo ich sage, okay, es war jetzt nicht mehr schmerzhaft, nichts und wir sind dann angekommen, eben zu Corona, mit Test mussten wir dann halt, also mein Mann musste einen Test machen, ich da Gott sei Dank noch nicht. Wir wurden dann aber in so einen Vorraum gebracht, wo ich dann auch noch mal getestet wurde. Und dann haben sie einen Fruchtwassertest gemacht. Und da war es dann eben so, ja, das ist Fruchtwasser. Und dann wurde ich erstmal stationär aufgenommen.
Kurze Unterbrechung der heutigen Folge. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast unterstützen würdest, indem du zum Beispiel jetzt auf Pause drückst und dann das Abonnierzeichen in deiner Podcast-App findest. Oder wenn du bei Spotify oder Apple Podcast zuhörst, eine Bewertung hinterlässt. Bei Apple Podcast kannst du neben der Sternebewertung gerne auch noch 2, 3 Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt. Das hilft mir einfach, den Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können. Und auch freue ich mich sehr über finanzielle Unterstützung für den Podcast auf buymeacoffee.com/Geburt. Da kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
Und irgendwann kam dann eben ein Arzt, der dann meinte so, also wir haben jetzt 24 Stunden Zeit und wenn die Geburt bis dahin nicht losgegangen ist, also keine Wehentätigkeit, dann müssten sie dann auch einleiten. Und das war halt für mich das absolute, das wollte ich auf gar keinen Fall, dass eingeleitet wird. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum eigentlich? Also klar, man hört immer wieder davon, dass Einleitungen schmerzhafter sein sollen, aber so, wenn es sein muss, dann ist es halt so, ne? Und ja, dann habe ich so vor mich hin gechillt in meinem Zimmer, habe auch Gott sei Dank ein Einzelzimmer bekommen, worüber ich sehr, sehr froh war dann im Nachhinein.
Durfte dein Mann da
Und
bleiben oder musste
irgendwann
der
so um
gehen?
14. Der musste erstmal gehen. Also der musste gehen, genau, der ist nach Hause. Und die haben ihm dann halt gesagt, er darf erst kommen, wenn dann die Geburt losgeht. Ja. Und das war halt dann für mich, war für mich okay, weil ich hatte ja noch keine Wehen und nichts. Für mich war es gut. Ich habe dann, dachte mir, okay, ich versuche noch ein bisschen zu schlafen. Aber ich war dann doch so aufgeregt, dass es das dann auch nicht ging, weil ich wollte ja, dass es losgeht. Und dann bin ich nochmal um 14 Uhr, glaube ich, zum CTG und da war dann so eine Hebamme, die war ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen gröber und die meinte dann zu mir so, ja, also da ist beim CTG, da ist jetzt noch gar nichts zu sehen und dass ich mich auf jeden Fall schon mal darauf einstellen kann, dass morgen die Einleitung stattfindet. Und dann habe ich halt nur danach gefragt, ob sie irgendwie was Natürliches hätte, mir ein bisschen so zu helfen, dass wir da vielleicht so eine Geburtseinleitung, so eine kleine natürliche Sache irgendwie, ob es da was geben könnte. Und dann hat sie mir irgendein Pulver gegeben. Ich weiß jetzt aber auch leider nicht mehr, was das für ein Pulver gewesen ist im Nachhinein. Es hat aber auch nicht wirklich was bewirkt. Also das habe ich dann oral eingenommen, also geschluckt halt das Pulver. ja, sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben. ich erzähle jetzt einfach mal weiter, genau. Und dann bin ich einfach ein bisschen spazieren gegangen draußen. Das durfte ich Gott sei Dank. Also, weil ich war dann getestet, ich war negativ und ich durfte mich, es gab so einen Innenhof in dem Krankenhaus, es war sehr schön gestaltet mit so einem Park und da durfte ich dann halt ein bisschen spazieren gehen. Und bin dann aber, hat auch nicht wirklich viel gebracht und bin dann wieder rein und es war dann so um ich glaube, 16 Uhr um den Dreh und habe mich dann wieder hingelegt und versucht mich zu entspannen. Und dann musste ich nochmal ans CTG, genau. Und an dem CTG wurde dann auch noch nicht so wirklich viel gesehen. Es waren leichte Wehentätigkeiten da, ich habe aber nichts gespürt davon. Und dann hat mir die, das war dann mittlerweile Schichtwechsel, und die Hebamme meinte dann zu mir, oder ich weiß auch nicht, ob Schichtwechsel war, vielleicht war es auch einfach nur eine andere Hebamme, die meinte dann, hatte mich dann eben gefragt, ob ich einen Einlauf haben möchte, dass das teilweise auch so ein bisschen Wehen anregen könnte. Und dann habe ich gemeint, ja, warum nicht? Habe dann diesen Einlauf bekommen, war dann im Kreissaal noch auf der Toilette, und bin dann aber wieder zurück auf Station. Und habe mir gedacht, okay, wenn es jetzt dann losgehen würde, dann würde ich noch mal gerne duschen gehen, bin dann unter die Dusche gegangen. Und unter der Dusche habe ich dann gemerkt, okay, also jetzt passiert wirklich was. Und das ging dann Schlag auf Schlag. Also ich glaube, innerhalb von 10 Minuten oder so, dass ich dann echt mich so aus der Dusche irgendwie kriechend rausbewegen musste. Also nicht ganz kriechend, aber ich habe mich dann echt festhalten müssen und bin dann zum Station, also habe mich angezogen, habe dann selber nochmal auf meinem Handy die Wehen getrackt, um wirklich sicher zu sein, okay, das könnte jetzt echt losgehen. Und als ich dann echt gemerkt habe, okay, das sind jetzt echt, ich glaube, alle 5 Minuten oder so war es damals, da bin ich dann vorne zur Stationsschwester gegangen und habe dann gesagt, so, das geht jetzt nicht mehr, das halte ich nicht mehr aus. Und die hat mich dann vor zum Kreissaal geführt. Da wurde ich dann auch direkt in Empfang genommen. Es war auch Gott sei Dank nicht ganz so viel los im Kreissaal. Ich glaube, an dem Nachmittag, oder das war dann schon gegen Abend, 18 Uhr, war ich, glaube ich, auch die einzige Frau da drinne. Und als ich dann die Hebamme gesehen habe, habe ich in dem Moment dann auch einfach geweint vor Erleichterung, dass mir jetzt einfach jemand da ist für mich, ne, um mir einfach bei den Schmerzen zu helfen. Und dann, als ich dann auf dem Kreißsaalbett gelegen bin und dann wurden dann die Venen eben das CTG angeschlossen, da sind auch wirklich, also da hat man auch deutliche Wehen dann auch Gott sei Dank gesehen, und da ging es dann auch echt Schlag auf Schlag los. Also ich hatte mir eigentlich einen Geburtsplan geschrieben, beziehungsweise ich, ja, hatte da so eine Vorstellung davon, dass man das dann alles noch unter Kontrolle hat und dann sagen kann, das und das möchte ich und das nicht, aber diese Schmerzen haben mich tatsächlich wirklich sehr überrascht und total überrannt, dass es doch so heftig wird. Ich hatte auch meinem Mann die Anweisung gegeben, dass er mich davon abhalten soll, direkt nach einer PDA zu fragen. Ich hatte ihm auch gesagt, er soll mir zu gut zusprechen, dass ich vielleicht erstmal in die Badewanne gehe, um zu gucken, wie ich dort die Schmerzen, wie ich dort die Wehen verarbeiten kann. Das war aber dann einfach alles nicht möglich in dem Moment. Also, als es dann wirklich so dolle losging, habe ich dann einfach nur noch gesagt, ich will keine Wanne, ich will nichts mehr. Die Hebamme kam dann und hat dann noch versucht, mich zu überreden mit meinem Mann gemeinsam. Sie hat auch das Wasser schon eingelassen. Und ich war dann wirklich sehr sauer und habe dann einfach nur noch gesagt, nein, ich will das alles nicht und ich will jetzt einfach eine PDA haben.
An
Und
der Stelle darf ich kurz
ja.
einhaken mit den starken Schmerzen bei Frauen mit Endometriose in der Vorgeschichte, weil ich ja selber auch Endometriose habe, hatte ich mich im Vorfeld auch damit beschäftigt und ich hatte oft von Frauen mit Endometriose gehört oder immer so irgendwie diese Einstellung, na ja, mit Endometriose hat man sowieso schon so viele Schmerzen, dann hält man die Geburt auch gut aus. Was ich dann erst nach der Geburt mehr und mehr gehört hat, weil es bei mir auch so war, dass die Schmerzen sehr schnell sehr intensiv waren, ist, dass ich halt auch unter einer Geburt, weil die Gebärmutter so aktiv ist, zum Teil Endometriose herlösen können. Bei dir, du hattest 4 OPs im Vorhinein. Das heißt, du hattest auch einfach Narbengewebe, was sehr empfindlich ist, was einfach zu sehr starken Schmerzempfinden führen kann.
Ach was.
Ja, das ist mir auch immer wichtig, das nochmal zu sagen für Frauen
Ja,
mit
ja.
Endometriose. Weil für mich wäre es, glaube ich, in dem Moment unter meiner Geburt gut gewesen, hätte mir jemand gesagt, du, das könnte einfach sein, dass sich Endometrioseherde lösen und deswegen fühlt sich's gerade so sehr intensiv an, weil ich hatte immer das Gefühl, irgendwas ist falsch.
Ja, genau, das hatte ich auch. Also ich habe gedacht, das kann doch nicht normal sein, dass sich das so schlimm anfühlt. Ja.
Und das ist mir einfach wichtig für Frauen mit Endometriose, die vielleicht zuhören, dass das einfach die Endometriose da eine Rolle spielen kann.
Okay, ja. Also das ist sehr gut zu wissen, jetzt auch für mich im Nachhinein. Das habe ich tatsächlich vorher noch gar nicht gehört. Ja. Okay, ja, eben. Und es waren dann eben so starke Schmerzen, dass ich dann eben direkt nach der PDA verlangt habe. Und da war ich dann, also ich wurde auch nur zweimal untersucht im Vorfeld, eben vom Muttermund war ich dann, als es losging, war ich bei 3 Zentimetern, als ich in den Kreißsaal gekommen bin. Und dann zur PDA hin wurde ich eben dann nochmal untersucht. Und da waren es dann schon 5 Zentimeter. Ich glaube, die wurde, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die gelegt wurde. Ich glaube, es war so um 21 Uhr herum. Ja. Genau, um 18 Uhr haben die Wehen angefangen und um circa 21 Uhr, bis dann der Anästhesist und alles gekommen sind, wurde die dann gelegt.
Hat sich die
Ja,
Erleichterung verschafft?
und ja. Schon, aber nur die rechte Seite. Tatsächlich die linke Seite, egal wie ich mich auch hingedreht oder hingelegt habe, war nie wirklich taub. Also da habe ich schon noch viel gespürt. Ja. Aber das war dann auf jeden Fall schon mal viel besser. Auch wenn es jetzt nur die rechte Seite war, wo ich nicht mehr diesen starken Schmerz hatte, aber es war auf jeden Fall viel, viel besser für mich dann. Ja, und auch meine Geburtsposition. Ich habe auch wirklich im Vorfeld auch immer darauf versucht zu achten. Also ich gelesen eben und dann während der Geburt darauf versucht zu achten, dass ich nicht auf dem Rücken liege und habe mich dann, am besten konnte ich das dann aushalten, wirklich im Vierfüßlerstand und meine Arme oben auf dem Kreißsaalbett abgestützt. Und so konnte ich dann wirklich am allerbesten mit den Wehen umgehen. Und als die PDA dann gelegt wurde, konnte ich dann natürlich in der Position nicht mehr bleiben. Und um 12 Uhr, also genau um 0 Uhr, war ich dann eben bei 10 Zentimetern, also komplett vollständig eröffnet. Und da hat dann auch die Hebamme dann zu mir gemeint, ich kann dann auch mal langsam so vorsichtig versuchen, reinzuspüren und zu fühlen, ob ich mal einen Pressdrang habe oder ein bisschen mitpressen möchte bei den Wehen. Und ich muss sagen, ich habe also diesen Pressdrang, von dem alle erzählen, den habe ich nicht gespürt. Ich habe das nicht, absolut nicht wahrgenommen. Und ich wusste auch gar nicht, was soll ich denn jetzt da unten machen? Wo soll ich hinpressen? Also das war für mich total komisch. Also ich habe
Ich
das
meine,
nicht, ich habe das nicht greifen können.
du hattest ja eine PDA, die haben sie wahrscheinlich ausschleichen lassen, aber trotzdem waren ja noch Schmerzmittel in deinem Körper.
Ja, genau. Also das war halt eben so, die Wehen waren auch da und sie waren auch stark und aber dieses Pressen und diesen Druck, das weiß ich, diesen Druck nach unten, den habe ich verspürt, das habe ich auch der Hebamme dann gesagt, okay, es fühlt sich an, also ich habe einfach das Köpfchen gespürt, glaube ich, aber ich habe nicht gespürt, wo soll ich hindrücken, wo soll ich hinpressen, wo soll ich meine Kraft denn hinlassen, so, ne? Und das ging dann wirklich, also von der vollständigen Eröffnung, bis es dann so weit war, dass es dann wirklich in die Endphase ging, ging es lange. Also es waren im Endeffekt dann echt 2 Stunden, wo wir alle Positionen versucht haben und mir hat aber die Anleitung gefehlt. Also mir hat diese Anleitung gefehlt, wo soll ich hinpressen? Ich habe es ja nicht gespürt. Und dann irgendwann war es halt echt so weit, weil sie schon eben so lange in diesem Geburtskanal gewesen ist. Es waren ja dann schon über 2 Stunden, dass dann die Oberärztin gerufen wurde. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich irgendwie nicht, es, da war es irgendwie für mich nicht meine Geburt mehr, weil dann kam die Oberärztin und die hat das dann alles so übernommen und auch die Stimmung wurde dann auch ganz anders im Kreißsaal. Und es hieß dann immer nur, ja, halten Sie die Luft an, halten Sie die Luft an, in dem Moment und drücken Sie Ihre Kraft nach unten, aber atmen Sie. Also es waren total widersprüchliche Befehle, denen ich nicht folgen konnte. Was genau mache ich denn jetzt hier eigentlich so, ne? Und das war für mich halt so das Allerschlimmste. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich kann nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr diesen komischen Befehlen, die für mich keinen Sinn ergeben haben, ich konnte dem nicht mehr folgen. Und dementsprechend habe ich dann auch total hyperventiliert. Ich konnte nicht, die Kleine war wahrscheinlich nicht mehr gut versorgt, weil es wurde dann alles sehr hektisch nur noch. Und ich weiß auch noch, ich kann mich auch noch erinnern, es wurde auch einmal versucht, mit der Hand von oben mitzuschieben. Also das war ganz toll. Da wurde ich auch gefragt, ob das okay ist für mich, ob man versuchen soll, mich zu unterstützen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Christella Handgriff?
Christella-Handgriff.
Ja, genau. Das wurde dann eben einmal versucht, aber das hat nicht so viel für mich gebracht. Es war aber auch nicht schlimm oder schmerzhaft oder sonst was, weil ich war eben so mit mir selber beschäftigt zu gucken, wie finde ich die richtige Atmung. Und dann hieß es einfach, ich soll nur noch ganz tief atmen, dass die Kleine genug Sauerstoff bekommt. Da habe ich dann auch echt Angst bekommen. Und dann meinte eben die Oberärztin nur noch so zu mir, also wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann muss es ein Kaiserschnitt werden. Und das hat mich dann so, das hat mir so eine Angst gemacht, ne, weil ich wusste ja nicht, wie soll ich denn mitmachen? Und es hat, also jetzt im Nachhinein habe ich noch ganz viel daran zu knabbern und zu kämpfen, dass so diese Schuldzuweisung während dem Geburtsvorgang so da so von der Oberärztin da in den Raum gestellt wurde. Und dann eben irgendwann war es halt so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt eine Saugglocke machen. Und das ging dann auch wirklich alles ganz schnell. Also ich sollte dann eben drücken, drücken, drücken. Dann sollte ich aufhören zu pressen, hecheln. Und dann hat sie eben gesagt, okay, ich schneide jetzt, ich mache jetzt eine Saugglocke. Und dann war die Kleine da. Also das war wirklich so im Nachhinein. Es hat sich für mich nicht angefühlt, als hätte ich sie auf die Welt gebracht, sondern es hat sich angefühlt, als hätte man mir mein Kind aus mir herausgezogen einfach. Ja. Ich war aber natürlich trotzdem, also als sie wurde dann direkt auf meine Brust gelegt und ich habe sie dann auch direkt anlegen können im Kreissaal. Und ja, dann haben wir auch dieses Bonding Gott sei Dank direkt gehabt. Das war mir halt ganz, ganz wichtig, dass ich das mit meiner Tochter habe, weil ich halt von meiner Geburt, also von der Geburt, als meine Mutter mich auf die Welt gebracht hat, wusste eben, dass es das bei mir damals nicht gegeben hat. Und das war auch, also es war ein total schöner Moment natürlich, aber in dem Moment habe ich gar nicht realisieren können, okay, das ist jetzt hier mein Kind so auf mir, ne? Es war halt ein Kind, aber dieses Realisieren, okay, das ist jetzt meine Tochter, das kam natürlich alles erst später. Ja. Und dann wurde ich zugenäht. Mein Mann war dann natürlich auch total emotional und wir wurden dann auch alleine gelassen, erstmal ein paar Stunden im Kreissaal. Der war dann aber auch so fertig, dass er dann irgendwann, dass ich auch gesagt habe, hier, er wollte eigentlich noch auf die U1 warten, aber er konnte die Augen auch kaum mehr aufhalten, dass ich ihn dann nach Hause geschickt habe, dass er erstmal schlafen gegangen ist. Und ja, die Hebamme ist dann eben gekommen, hat dann die U1 mit der Kleinen gemacht. Da war auch alles in Ordnung, Gott sei Dank. Und dann wurden wir erstmal auf Station geschoben und durften uns erstmal ausruhen und schlafen. Ja. Genau. Das war
Und
dann.
dann fing es ja in den nächsten Tagen an, dass dann doch noch ein paar Komplikationen dazu kamen. Wann fing das an?
Ja, also die erste Zeit, so die ersten Stunden war halt für mich das Stillen und das Anlegen ganz schwierig. Ich wusste gar nicht, wie funktioniert das, wie lege ich mein Kind an und so dieses dass sie diesen Saugreflex bekommt, um die Brustwarze in ihren Mund zu kriegen und so. Das allein war schon für mich eine absolute Tortur. Und da musste ich auch jedes Mal die Schwestern auf der Wochenbettstation reinrufen, dass sie mir helfen, die Kleine anzudocken. So an sich, so krass schmerzhaft war es eben nicht mit dem Stillen, aber es war halt eben das Problem, dass sie richtig andockt. Aber an sich hat sie auch gut getrunken und auch, soweit ich weiß, auch gut zugenommen für ihre Verhältnisse. Sie war ein sehr leichtes Baby. Sie ist ja ein bisschen zu früh gekommen, aber alles noch im Rahmen. Und dann ging es, ich glaube, am zweiten Tag hieß es, dass dieser Bilirubinwert, also diese Neugeborenen-Gelbsucht, dass der bei ihr ein bisschen zu hoch ist. Und dass sie aber schnell dagegen wirken können mit so einem, wie eine Art Brutkasten ist das. Und da werden die Kinder reingelegt mit einer blauen Lampe reingelegt und wie so eine kleine Sonnenbrille kriegen die dann auf und bestrahlt. Und durch diese Bestrahlung wird dann dieser Bilirubin abgebaut. Nur meine Tochter wollte halt nicht da drinnen liegen. Also die hat halt die ganze Zeit geschrien und sie wollte auf den Arm und sie wollte wirklich nur, sie hat diese Körpernähe, sie hat das ganz, ganz dringend gebraucht. Und wir haben aber immer wieder versucht, beziehungsweise die Schwestern haben immer wieder versucht, das Kind da unter die Lampe zu kriegen. Und sie hat aber nur gebrüllt und sie wollte da drinnen nicht liegen. Und so war das halt wirklich die ersten Tage ein Kampf, dieses Kind da mit Zwang irgendwie rein zu kriegen. Und für mich hieß es dann, ja, der Wert baut sich viel schneller ab, wenn sie auch ganz, ganz viel stillen. Nur wenn das Kind die ganze Zeit da drinnen liegen muss und das mit dem Stillen zu vereinbaren, wenn sie schreit. Und also es war für mich ein absolutes, es war ein Chaos. Also emotional, ich wusste mir auch selber nicht mehr zu helfen. Ich war da total, ich stand neben mir komplett. Und ja, das war wirklich dann irgendwann so, dass dann die Schwestern auch die Kleine dann genommen haben. Die haben die dann jeden Morgen gab es dieses Wiegen. Die haben die dann auch immer da selber hingebracht, dass ich zumindest ein bisschen was essen kann, weil ich war die ganze Zeit nur wach und konnte nicht schlafen und hatte keine Ruhe, weil das Kind halt nur geschrien hat. Und dann, wo es dann kurz vor der Entlassung war, war es dann auch echt so. Also ich wollte auch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ganz im Gegenteil zu vielen anderen Müttern, wo ich höre, die waren froh, dass sie entlassen werden, war bei mir absolut nicht so, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das mit der Kleinen alleine hinkriege. Allein schon mit dem Schreien, das war für mich total zu viel. Und irgendwann musste ich ja dann aber entlassen werden, weil sie meinten dann aus gynäkologischer Sicht spricht nichts dagegen. Die Wunde verheilt, also der Schnitt verheilt gut, der Darmschnitt. Die haben dann nur noch eben einen Test gemacht bei der Kleinen wegen diesem Bilirubinwert im Blut und der war dann aber auf einmal doch so hoch, dass es ging dann auch sehr schnell, dass sie dann wirklich in die Uniklinik verlegt werden musste auf die Neugeborenenstation. Und das war ganz furchtbar für mich. Also das war wirklich so, mein Kind wird jetzt abgeholt. Die sind mit so einem neugeborenen Transporter, Inkubator, ich weiß nicht, wie genau das heißt, sind die dann gekommen. Und mit zwei Ärzten und Schwestern und den Sanitätern und haben dann die Kleine da in den Kasten reingelegt und sie hat auch einfach nur furchtbar geschrien und furchtbar geweint. Und das war für mich das Allerallerschlimmste, als Mutter da, das Kind da abzugeben. Und ich durfte dann Gott sei Dank aber mit auf Station. Also sie haben ein Bett gefunden für mich und für meine Tochter, wo ich mit rein durfte. Und das war auch wirklich sehr schwer zu Corona, aber das haben die gemacht, weil ich ja stillen wollte und gestillt habe. Und ich musste dann aber erstmal 1,5 Stunden da mit denen mitgehen. Also alleine lassen, weil in den Transport durfte ich nicht mit rein. Mein Mann hat mich dann eben abgeholt und dann, er durfte auch nicht mit rein. Beziehungsweise er hätte nicht mit rein gedurft, aber er hat halt dann argumentiert am Eingang, dass ich mit frisch entbunden und mit der Wunde die ganzen Taschen nicht tragen kann. Und dann haben sie ihn gütigerweise dann doch mit reingelassen, weil er hatte auch einen negativen Corona-Test wegen den Besuchen. Und dann sind wir halt da hochgekommen in die Station. Und ja, dann lag meine Tochter da mit Schläuchen. Und also an sich ist es jetzt nicht dramatisch, aber für eine Mutter, die sowas halt nicht kennt und die halt gerade erst selber sich so in die Mutterrolle reinfinden muss, war für mich einfach total furchtbar, mein Kind da drinnen liegen zu sehen und sie wieder alleine gelassen zu haben. Und ja, mir wurde halt auch gesagt, dass sie extrem geschrien hat. Und den Zugang, die haben mir über den Fuß dann einen Zugang gelegt. Und da ging es halt dann für mich los, dass es war dann nur noch komplett fremdbestimmt. Ihr wurde dann einfach die Flasche gegeben, da wurde dann auch nicht mehr gefragt, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Ich habe dann die ganze Zeit versucht, dagegen zu kämpfen und mich zu wehren, dass dem Kind die Flasche gegeben wird. Und das war aber nicht, also ich wurde nicht gehört. Das wurde einfach gemacht, weil es muss so sein. Das Kind muss da drinnen unter der Lampe liegen, 24 Stunden. Und ich meine, aus Ärztesicht und aus Schwesternsicht kann ich es vielleicht verstehen, dass man versucht, das Kind da drinnen so lange wie möglich zu halten in diesem Brutkasten oder was es auch immer war. Nur für mich, ja, für mich war das halt absolut nicht stillfreundlich, ne? Ja, und irgendwann wurden wir halt dann auch entlassen. Ich habe dann trotzdem immer wieder selber auch rausgenommen, auch wenn ich wusste, ich bekomme da jetzt Ärger von den Schwestern. Das war mir egal, weil sie schreit da drinnen. Ich musste sie auch rausnehmen. Das ging für mich einfach nicht. Ich musste sie stillen. Und ich musste sie auch mal ein bisschen länger an mich dran drücken und dass sie auch ein bisschen auf mir einschläft, auf meiner Brust einschläft. Dass sie einfach dieses Gefühl hat, Mama ist da, so, ne? Das war für mich ganz furchtbar, sie da in diesem Kasten drin liegen zu sehen. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert, bis sich der Wert abgebaut hat. Es wurde mir dann auch immer wieder von den Schwestern gesagt, also wir verstehen gar nicht, andere Kinder liegen total gerne in diesem Kasten. Was ist, ich weiß, wir wissen gar nicht, warum das für ihre Tochter so schlimm ist, warum sie da so schreit. Das ist eigentlich nicht normal, so, ne? Und so wird einem das dann vermittelt. Dass es nicht normal wäre, wenn ein Kind nicht ruhig in so einem Kasten drinne liegt. Was ich nicht als normal empfinde. Also für mich ist es eigentlich eher normal, dass meine Tochter geschrien hat und zu mir wollte.
Ja.
Ja.
Wie ging es dir denn dann, als ihr endlich nach Hause konntet?
Also ich war erleichtert, dass ich da endlich raus konnte. Und ich war sehr, sehr erleichtert, dass mir keiner mehr vorgeschrieben hat, wie ich sie zu stillen habe und ob ich jetzt ein Fläschchen gebe oder nicht, dass ich das selbst bestimmen konnte. Aber ich hatte halt auch sehr große Angst. Ich hatte sehr große Angst vor diesen Schreianfällen und vor den Nächten mit dem Kind dann zu Hause. Und ja, das war ganz schlimm für mich, dass nicht zu wissen, hört das irgendwann auf. Ne? Also der Wert war dann Gott sei Dank gesunken und es war auch alles gesundheitlich dann gut mit ihr. Sie hatte da keine Schäden davon getragen, aber sie hat halt wirklich die ganze Zeit nur geschrien. Sie war wirklich, entweder sie hat geschlafen oder sie hat geschrien und geschrien und geschrien. Und das war für mich keine schöne Zeit. Also alle anderen Mütter, die dann so von der schönen Neugeborenenzeit erzählen, wie toll es ist mit dem Neugeborenen zu Hause im Wochenbett, das hatte ich nicht. Ich weiß nicht, wie sich sowas anfühlt, ne? Weil es kommt auch dann natürlich irgendwann Wut in einem hoch, wenn man nicht weiß, so, ich habe dir doch alles gegeben, ich habe dich gestillt, du bist gefüttert, du bist gewickelt, ich habe alles gemacht, aber du schreist trotzdem die ganze Zeit. Und ja, das begleitet mich halt auch, ich muss sagen, bis heute noch. Ich habe mir dann aber auch Hilfe geholt. Ich hatte halt Gott sei Dank im Vorfeld ja schon diese frühen Hilfen. die sich da um mich gekümmert hatten. Und auch meine Hebamme, die war auch da wirklich ganz toll und hat direkt gesagt, melde dich bei der Schreibabyambulanz. So ist es in unserem Bundesland. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Bundesländern gibt. Bei uns gab es eben diese Schreibabyambulanz und da kam dann eine Dame von, ich glaube, emotionale Erste Hilfe hieß das, was sie da mit mir gemacht hat, ist, dass sie erstmal versucht hat, überhaupt zu erfahren, wie es mir geht und was denn meine Probleme sind und warum es mir vielleicht auch mit der Geburt und mit dem All nicht so gut geht. Und darüber haben wir halt viel gesprochen und auch meine familiäre Situation und im Moment war halt noch nicht ganz so gut, wie es halt heute ist. Und das hat mir halt schon mal viel Erleichterung abgenommen, dass da jemand gekommen ist, der geguckt hat, hey, wie geht's dir denn eigentlich als Mama? Wie geht's dir denn mit dieser Situation? Und dann zu gucken, diese Schreianfälle, die kann keiner einem nehmen oder das kann keiner sagen, woher das kommt bei dem Kind. Sie hat mir halt nur gesagt, so, das Kind hat was zu erzählen. Sie hat ja auch eine schwere Geburt. Ich meine, es war ja nicht nur meine, es war ja ihre schwere Geburt, die wir gemeinsam erlebt hatten. Und hör ihr zu. Versuch nicht, das Schreien zu unterdrücken. Versuch nicht, das Schreien irgendwie durch Wippen oder durch ihr noch eine Flasche oder nochmal die Brust zu geben oder einen Föhn oder sonst was anzumachen, sondern einfach mir zu helfen, dieses Schreien auszuhalten. Ruhig zu atmen und sie ganz nah an mir zu halten und ihr zu zeigen, ich höre dir zu und ich bin da. Und das war gut. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und das rate ich auch nur jedem, der so ein Schreibaby hat, sich da unbedingt Hilfe zu suchen. Ganz dringend, weil das kann einen wirklich an den Rande, der psychischen Belastbarkeit bringen.
Ja. Wie lange hat dieses intensive Schreien ungefähr angehalten?
Also es war echt 9 Monate so. Also 9 Monate hat sie ganz, die ersten 6 Monate waren ganz schlimm. Und dann nach 6 Monaten ist es immer für Stück so ein bisschen besser geworden, dass sie auch mal wache Momente hatte, wo sie nicht geschrien hat. Ich muss sagen, ich habe dann auch, meine Familienhebamme war eine Trageberatung gleichzeitig. Und die hat mir gezeigt, wie ich das Kind in die Trage nehmen kann und ins Tragetuch binden kann. Und darin hat sie viel weniger geschrien. Das war mir eine ganz, ganz große Hilfe mit der Trage einfach. Also wir haben auch die ersten 1,5 Jahre kein Kinderwagen benutzt, weil sie da drin nicht gelegen ist. Sie war immer nur in der Trage. Ja, und das hat mir meinen Alltag sehr erleichtert dann auch irgendwann, ja. Genau.
Du hattest dir die Stillprobleme angesprochen und auch schon, dass deine Hebamme dir geholfen hat beim Stillen. Magst du dafür noch was sagen?
Ja, also durch das, dass eben da in der Klinik ihr dann die Flasche gegeben wurde, also das erste Krankenhaus, wo wir waren, war ein stillfreundliches Krankenhaus. Die haben dann versucht, über so kleine Spritzen mit dem kleinen Finger, den Gaumen zu kitzeln und dann ihr so rüber so ein bisschen Milch einzuflößen, damit sich einfach dieser Bilirubinwert schneller abbaut. Das haben die aber in dem zweiten Krankenhaus eben nicht gemacht. Da haben sie halt eben angefangen mit der Flasche. Und dementsprechend waren halt da die Probleme dann da, dass sie dann nicht so die Kraft hatte zu saugen und sie die Brustwarze nicht richtig gekriegt hat. Und es hieß dann auch irgendwie von einer Schwester, dass ich zu wenig Milch hätte. Weil sie hat das Kind vorm Stillen gewogen und sie hat das Kind nach dem Stillen gewogen. Und dann hat sie zu mir gesagt, das ist ja viel zu wenig, was da bei ihnen rauskommt. Und deswegen muss ich unbedingt zufüttern. Und es ging halt von allen Seiten. Alle haben auf mich eingeredet, zufüttern, zufüttern. Das mit dem Stillen wird nichts, das wird nicht klappen. Und Ja, ich habe dann aber eben, meine Hebamme hat halt dann mit mir dagegen gehalten. Die hat gesagt, hier, pass auf, komm nach Hause in Ruhe und wir gucken, wie wir das hinkriegen. Die hat dann gemeint, als sie das dann gesehen hat, wie ich die Kleine gestillt hatte, und es hat dann mit dem Anlegen auch mit der Übung ein bisschen besser geklappt, dass es gar nicht sein kann, dass sie zu wenig Milch hat, weil, also sie hat gesehen, da tropft auch aus dem Mundwinkel beim Trinken auch Milch raus. Und dieses Wiegen, das macht man auch gar nicht mehr vor und nach dem Stillen, weil jedes Kind ganz individuell trinkt. Und dass ich sie einfach jederzeit anlegen kann, wann ich möchte. Und mir wurde aber gesagt, ich darf sie nur alle 3 Stunden oder alle 4 Stunden anlegen. Und das war dann so, ich habe dann immer auf die Uhr geguckt und dann hatte ich eine Still-App und war total verkopft und verkrampft und habe gar nicht auf mein Bauchgefühl und auf das also auf das Gefühl meines Kindes gehört, dass sie ja einfach dieses Stillen nach Bedarf, dass das total okay ist und dass man das machen darf als Mutter. Es wurde mir total ausgeredet so, ne? Und deswegen, als dann meine Hebamme kam und mir das dann langsam Stück für Stück wieder zurückgegeben hat, habe ich auch dann mit der Kleinen dann einen guten Stillrhythmus auch gefunden. Gott sei Dank. Sie hat mir dann aber tatsächlich auch zu einer Milchpumpe geraten, um die Milchproduktion zu steigern, weil sie auch gesehen hat, dass eben durch dieses anfängliche Zufüttern ich wirklich ein bisschen zu wenig Milch hatte. Das habe ich dann aber mit einer Milchpumpe, dass ich dann nach jeder Stillmahlzeit nochmal zusätzlich abgepumpt habe, habe ich das da so ein bisschen angeregt und dann ging es auch. Also da war dann auch irgendwann der Knoten gebrochen. Und dann habe ich sie tatsächlich auch bis zum 20. Lebensmonat auch gestillt, komplett.
Schön.
Ja, da war
Lena,
ich sehr stolz drauf.
du hast sehr viel durchgemacht. Danke, dass du uns trotzdem so reflektiert auch über deine Geburt erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner
Ja.
Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, vielen Dank. Danke dir auch.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Lena. Ich hoffe, du konntest für dich selber etwas Hilfreiches mitnehmen. Wenn du selber eine Geburtsgeschichte hast, von der du gerne erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, gerne über Instagram oder auch per E-Mail über info@theamaya.com. Bis nächste Woche.